Musk ist einfach ein völlig anderes Gewicht. Diese irrsinnige Wirkmacht, die ein Mann entfalten kann, weil er eben diesen Namen hat und weil er mit dem Kauf der Plattform Twitter, die er dann auf X umbenannt hat, das denkbar größte Megafon in der Hand hat, das die Welt im Moment zu bieten hat.
Der Mo hat seine Schuldigkeit getan, der kann gehen, deswegen wird er jetzt meines Erachtens auch in der Bild-Zeitung und in diesen Medien werden auch die Grünen ganz anders angepackt, wie noch vor einigen Wochen. Gerade die Bild-Zeitung, der Springer-Konzern, der in seinen Leitlinien ja die transatlantische Verbindung und die Liebe zu Israel als Grundsatz verankert hat, die werden uns, glaube ich, sehr bald anzeigen, wohin die Reise geht.
Es gibt im Bereich der Markentechnik eben einen Grundsatz. Ne? Wenn zwei Produkte ungefähr dieselbe Qualität haben, entscheidet sich der Käufer für das Produkt, das die bessere Reputation hat. Es ist in Deutschland immer noch so, also da hat jetzt auch Elon Musk zunächst nicht viel daran geändert, dass die CDU diesen soliden Ruf hat. Eine zu große thematische, programmatische Abhängigkeit von jemandem, der so denkt, wäre aus meiner Sicht nicht nur fatal für eine Rechtspartei, sondern mit ihrer Programmatik nicht zu vereinbaren.
Ich habe heute erneut bei mir den Verleger Götz Kubitschek und wir werden gemeinsam die aktuelle dynamische Lage einmal einordnen. Wir drücken heute mal auf die Stopptaste und sagen, was ist denn in den letzten Wochen alles geschehen? Nämlich Ereignisse, die die Machtverhältnisse und die Beurteilung der Lage grundsätzlich durcheinander wirbeln. Und da sind einige Dinge passiert, Herr Kubitschek, die tatsächlich lohnen, das mal in Ruhe anzusehen. Und deswegen haben wir uns ja heute auch wieder getroffen vor laufenden Kameras, um das gemeinsam einmal anzuschauen, was bedeutet das vor allem für die deutsche Frage und die deutsche Bundestagswahl. Es überlagert ja alle Ereignisse aktuell. Schön, dass Sie wieder hier sind.
Ja, herzlichen Dank, dass ich wieder hier sein kann, Herr Magnet. Und wir sprechen über deutsche Verhältnisse, die natürlich massiv beeinflusst werden im Moment von Übersee.
Und Übersee, das ist das richtige Stichwort. Übersee hat ja wahrscheinlich immer Deutschland beeinflusst, zumindest immer in unserer Zeitrechnung der letzten Jahrzehnte. Jetzt ist es aber plötzlich anders. Es kommen jetzt nicht mehr die Befehle aus den Reihen der Transatlantiker, dass man sagt, ihr müsst jetzt noch woker werden, ihr müsst noch multikultureller werden, ihr müsst noch mehr eure Souveränität aufgeben. Und ihr müsst tun, was wir sagen, sondern jetzt kommen plötzlich von dort so Ansätze wie, ihr dürft die freie Rede nicht länger beschneiden über eure Organe in der Europäischen Union oder der Bundesrepublik. Ihr müsst wieder stolz auf euer eigenes Land sein. Wir kommen dann noch genauer dazu, wer die Protagonisten sind, die den Deutschen jetzt plötzlich hier anderen Wind vom Atlantik senden. Irritiert das, glauben Sie, die aktuelle Machtelite oder das Establishment in Deutschland, dass der große Bruder Big Brother irgendwie jetzt den Ton geändert hat?
Also auf jeden Fall ist es irritierend. Wir haben ja einen Unterschied jetzt. Es gibt ja diesen transatlantischen Einfluss über sehr, sehr viele Plattformen oder ich würde mal sagen Einflugschneisen, die aber alle auf so eine ruhigere, oft auch so hintergründige Art funktionieren. Das Stichwort Atlantikbrücke ist ein so ein Wort. Also das ist ja dieser Zusammenschluss aus Politikern und also vor allem auch jungen Leuten, jungen Politikern, die im Sinne US-amerikanischer Interessen und so weiter unterrichtet, unterstützt werden, die im Grunde so eine Art Verbindung bekommen zu den USA und dann, wenn sie platziert sind, also durch die deutsche Politik beziehungsweise eben auch stark unterstützt aus dem angelsächsischen Ausland, sich dann eben auf diese Netzwerke und diese Kontakte und diese Verbindungen und diese Unterstützung verlassen können. Davos ist ein zweites Beispiel. Und da gibt's ja noch x andere. Dieses Young Leaders Programm und so weiter. Und jetzt haben wir es plötzlich mit einem ganz direkten, also auch dezidierten und explizit ausgedrückten Einschlag in diese lang gewachsenen Netzwerke zu tun, an denen ja die AfD bisher nicht beteiligt ist und so weiter, soweit wir das wissen. Mhm. Aber ich glaube, kann ich fast sicher sagen, dass sie nicht beteiligt ist, mit einem direkten Einschlag, der eben das, was da irgendwie so irgendwie klar war über zwei Jahrzehnte, wegfegt und sagt, also jetzt Kurswechsel, das ganze Woke-Programm wird jetzt erst einmal auf Eis gelegt, wird geprüft, wird sogar zurückgebaut und wir bringen jetzt hier Namen und Spieler in den Vordergrund, die bisher an diesen Netzwerken nicht beteiligt waren und gegen die ja in Deutschland eine sogenannte Brandmauer aufgeschichtet worden ist, die aber Leute wie Elon Musk, um jetzt den Namen mal zu nennen, nicht interessieren.
Jetzt haben Sie das schön ausgedrückt, dass der Einschlag kommt. Das heißt, es werden ja die bestehenden, bisher sehr gut funktionierenden Netzwerke einfach übergangen. Ich glaube, das war auch für die Beteiligten in diesen Netzwerken ein Schock, dass das passiert, weil egal wie die Redakteure im Spiegel oder bei der Bild davor gezittert haben, was mit Trump kommen könnte, auf Elon Musk waren sie definitiv nicht vorbereitet.
Mhm. Also wir alle nicht. Ne?
Wir alle nicht. Keiner hat das so kommen sehen. Die AfD bin ich mir sicher auch nicht in der Form. Er engagiert sich jetzt in einem Ausmaß und der ehemalige Tesla-Chef von Deutschland hat ja gesagt, wenn Elon Musk etwas möchte, wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hat, dann erreicht er es und dann geht er all in. Und das größte Kapital, das der Milliardär Musk geben kann, ist ja wahrscheinlich nicht das bloße Geld, sondern seine Reputation, seine Reichweite in die Waagschale für die AfD zu werfen. Mhm. Und das hat er getan. Und er bleibt ja nicht stehen dabei und sagt, ja, wählt die AfD, weil nur die AfD kann Deutschland retten, so wie er es gesagt hat. Sondern er geht ja noch viel weiter. Und wir wissen ja nicht, ob das Ende der Fahnenstange schon erreicht ist. Und das, was er beim Wahlkampfauftakt in dieser großen, das hat mich ein bisschen erinnert an die Ansprache wie bei George Orwell von der großen Leinwand. Die Leute sitzen davor und er spricht zu den Leuten und die jubeln. Da hat er ja Dinge gesagt, die überhaupt so nicht vorgesehen waren. Und ich glaube, auch das Transkript wurde vorher nicht an die AfD übermittelt. Aber er hat gesagt, die Deutschen sollen nicht länger sich schuldig fühlen für die Vergangenheit. Die heutige Generation hat damit nichts mehr zu tun. Man soll nach vorne schauen und daraus schöpfend einen neuen Nationalstolz entwickeln. Glauben Sie, hat das allen in der AfD überhaupt gefallen, dass er so weit gegangen ist?
Ja, ich glaube schon, also dass das allen gefallen hat, weil es eben er ist, der es gesagt hat. Also diese Thematik Schuldfrage, Schuldkult, die ist ja uralt auf der rechten Seite. Wir haben da Namen wie Armin Mohler und Caspar von Schrenck-Notzing, die ganz wenigen nur noch etwas sagen, also auch selbst in unseren Kreisen relativ wenigen noch etwas sagen, die bereits in den 60er, 70er Jahren diese Thematik der Vergangenheitsbewältigung beschrieben haben und vor allem eben darauf hingewiesen haben, dass mit dieser Schulderzählung, dieser Kollektivschulderzählung aktuelle Politik gemacht wird. Also dass sie nicht dazu oder nicht thematisiert wird, um eine, sagen wir mal, eine angemessene Erinnerungskultur zu finden, zu prägen und vielleicht auch zu einer Tradition zu machen, ja, gegen die ich auch gar nichts hätte, weil erinnert werden muss. Sondern Schulderzählung als finales Argument, um Diskussionen, die man mit rechts zu führen hat, sofort moralisch zu beenden. So, und wenn nun jemand wie Elon Musk sagt, dass es mit dieser Argumentationskette ein Ende haben müsse, also dass das einfach diesen freien Austausch der Meinung behindert oder sogar eben einseitig zu so einem Übergewicht führt, dann sei das nicht in seinem Sinne und könne vor allem nicht im Sinne der deutschen Nation sein, die eben offen, also Klammer auf, auch vor allem mit rechts mittlerweile über ihre eigene Zukunft zu debattieren hat und den bestmöglichen Weg in diese Zukunft zu suchen hat, ohne moralpolitische Schranken.
Ist das aus Ihrer Sicht eine Hilfestellung von außen, die den Deutschen eben ermöglicht, jetzt mal über diese Dinge überhaupt nachzudenken, weil sie selbst aus dem Dilemma nicht rauskommen, weil in Beziehungskrisen beispielsweise ist es oft so, oder wenn man sich selbst in ein Burnout verrannt hat, man kommt selbst nicht mehr raus, drum explodieren ja die Ratgeber, die Beziehungsratgeber, die Psychologen, diese ganzen externen Hilfeleister, die explodieren ja diese Dienstleistungen, weil die Leute nicht mehr selbst aus ihrem Schuldkomplex, aus ihren Angstproblemen herauskommen. Und ist das vielleicht so eine psychologische Hilfestellung eines Amerikaners, der jetzt den Deutschen von außen mal den Spiegel vorhält und ihnen Mut zuspricht und sagt, traut euch, ihr dürft das sein. Kann das viel mehr bewirken, meinen Sie, wie wenn das Alice Weidel gesagt hätte oder
ja, unbedingt. Also die Thematik ist ja eben in ihrer ganzen Differenziertheit und auch in ihrem ganzen Gewicht und in ihrer Problematik in vielen Büchern exzellent analysiert und aufgearbeitet worden. Also auch durch unsere Verlage und Studien und unsere akademische Arbeit und so weiter. Aber das hat alles überhaupt nichts ausgetragen, wenn wir auf das moralpolitische Schuldargument in der aktuellen Politik schauen. Also das hat niemanden daran gehindert, dieses Argument oder wie man auch sagt, diese Faschismuskeule gegen Gegner einzusetzen. Mhm. Ja, weil man eben differenzierte Aufarbeitung ignorieren kann, selbst wenn sie argumentativ nicht widerlegt werden könnte in einer offenen Feldschlacht. Ja, das ist so. Und dann kommt eben jemand, und das ist jetzt vielleicht der Punkt, den Sie ja vorhin schon so ansprachen, Trump wäre für unser Establishment hier der einfachere Gegner gewesen, aber Musk ist so schillernd und war aufgrund als Pionier der E-Mobilität ein Held für die grüne Transformation der Welt und so weiter und so fort, hat auf der anderen Seite die ganzen Nerds als Fans, die diese Mars-Ideen oder die Space Shuttle-Ideen oder die, also Space X-Ideen, mhm, oder die Starlink-Sachen toll finden und meinethalb auch seine transhumanistischen, ja, Fantasien eben, toll, genau, finden, ja, dass der so schwer zu greifen ist und so irritierend, ja, dass seine Stimme an diesem Punkt für uns wirklich Gold wert ist. Mhm. Ja. Es gibt Amerikaner, die es auch vor ihm schon geäußert haben, aber die konnte man alle so wegschieben oder abtun oder sagen, eine von vielen Stimmen, das ganze Amerika sieht das vollkommen anders und so weiter. Musk ist einfach ein völlig anderes Gewicht.
Ja. 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 Also es gibt ja jetzt Erhebungen beispielsweise in den USA, dass die Nachrichtensendungen von CNN oder auch von Fox News überhaupt nicht mehr die Wirkung entfalten, wie beispielsweise ein reichweitenstarker Influencer oder Podcaster. Und das führt ja zu radikalen Verschiebungen in der Mediennutzung, in Medienmacht. Und bei Elon Musk ist es so ähnlich. Da haben wir Straßenumfragen gemacht in Berlin und da hat ein Junge gesagt, ein junger Deutscher, ein Berliner, für ihn zählt das, was Elon Musk tausendmal mehr, wie das, was alle Nachrichtensendungen sagen, weil der Mann hat es geschafft, er hat den Durchblick, er ist ein erfolgreicher Gamer, er ist Selfmade-Milliardär, wird vielleicht der erste Mensch sein, der uns auf den Mars sendet. Also die Leute verknüpfen das, was sie sagen, auch für sich persönlich. Mhm. Das ist einfach wichtiger, der hat einen Verstand. Und wenn der jetzt sagt, wählt die AfD, weil die anderen Parteien können es nicht, dann erreicht es ja ganz andere Zielgruppen, wie das bisher der Fall
war.
Klar,
der ist der Erste, der nach Amerika gesegelt ist, wieder zurückkommt und jetzt von einem neuen Kontinent sprechen kann. Das ist ungefähr sein Selbstbild. Ja. Ne? Also er will ja wirklich derjenige sein, der für uns das Weltall erobert und so weiter. Ja, also Sie sehen, wie auch wir beide sprechen ja jetzt im Grunde fast kritiklos über die...
Das kommt noch.
Das kommt noch, gell? Ja, also ja, über diese... über diese irrsinnige Wirkmacht, die, die ein Mann entfalten kann, weil er eben diesen Namen hat und weil er mit dem Kauf der Plattform Twitter, die er dann auf X umbenannt hat, das denkbar größte Megafon in der Hand hat, das die Welt im Moment zu bieten hat. Mhm. Ja. Und das hat ja auch nochmal einen anderen Ruf als, als dieses fast schon angestaubte Facebook von Herrn Zuckerberg oder andere Dinge. Mhm. Er hat etwas so Disruptives an sich, also dieser Musk, dieses vielleicht auch mal irgendwo reinstechen und gucken, welcher Muskel zuckt, ne? wenn ich dort mal vorfühle. Das ist schon einmalig. Mhm. Ja.
Zeit zum Aufwachen. Mit unseren sorgfältig ausgewählten Büchern aus dem Auf-Ein-Shop holen Sie sich den entscheidenden Wissensvorsprung. 500 Bücher in den Bereichen Politik und Geschichte, Corona, Gesundheit, Krisenvorsorge, Finanzen und vieles mehr. Bücher, die Ihnen das System am liebsten verschweigen würde. Holen Sie sich fesselnden Lesestoff. Jeder Einkauf unterstützt auch die Arbeit von Auf 1.
Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe.
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Ich denke, dass Sie haben zum Beispiel die Literatur angesprochen, dass das ja eben sehr umfangreich immer aufgearbeitet war. Also man musste ja nicht lange warten, auch nach dem Zweiten Weltkrieg. Der war für die Deutschen verloren und trotzdem kamen dann Leute, die es miterlebt haben und haben zu Papier gebracht, welche Beobachtungen sie machen. Mit der Re-Education, Sie haben Schrenk-Notzing zum Beispiel angesprochen, aber auch es gibt umfangreiche Literatur. Können Sie da in Ihrem Verlag auf etwas verweisen, wo Sie sagen würden, dort wurde es schon in der Theorie aufbereitet, dieser Schuldkult und die entsprechende Positionierung? Und bevor Sie mir antworten, möchte ich für den Zuschauer auch noch einordnen. Also es gibt diese Forschung und die Erkenntnisse, dass der Schuldkult sich sozusagen dann in Selbsthass bei den Deutschen steigert. Das ist aber vom Argument nie durchgekommen, weil das ist wie bei Corona. Bei Corona wusste der Frühaufgeklärte auch, dass die Spike-Proteine im Körper nicht gut sind und dass das alles nicht gut funktioniert. Man konnte es aber auf der Straße oder in der Familie niemandem erklären, weil das zu hoch war für die Leute. Und so ähnlich sehe ich das hier mit diesen Preschen, die jetzt geschlagen werden. Plötzlich sind die Leute bereit, darüber nachzudenken, weil es eben von einem Elon Musk kommt. Aber wenn man jetzt vielleicht dann in die Tiefe gehen möchte und sich da näher einlesen möchte, gibt es da in Ihrem Verlag Titel?
Also bei uns gab es Titel, die sind vergriffen. Es gab eine sehr gute Studie von Dr. Lehnert, der enger Mitarbeiter und auch Mitleiter des Instituts war, das ja auch schon Geschichte ist. Zu kompliziert, das jetzt auszuführen. Die hatte den entsprechenden Titel Meine Ehre heißt Reue. Mhm. Also da ging es um diesen Stolz fast darauf, zu diesem in jeder Hinsicht schuldigen Volk zu gehören. Also so eine Art Negatividentität aufzubereiten und anzunehmen. Und dann ist es so, dass wir kleine Essays haben, die beispielsweise mal untersuchen, warum sich eine bestimmte Literatur nach dem Zweiten Weltkrieg durchgesetzt hat und andere nicht. Das heißt dann Literatur aus der Schuldkolonie. Ja, Namen, in dem ja zwei Begriffe stecken, also die Schuld auf der einen und dieses Kolonisiertsein auf der anderen Seite. Und das ist in etlichen Veröffentlichungen, ist es unterschwellig oder explizit Thema. Vielleicht kann ich auf ein Buch noch verweisen, von dem wir gar nicht mehr so viele haben. Das ist ein Sammelband, an dem sich auch einige ihrer Landsleute, Österreicher, beteiligt haben. Nationalmasochismus heißt dieses Buch. Und das ist ja im Grunde dann die letzte Steigerungsform dieses Schuldgefühls. Das im Masochistischen steckt ja sozusagen die Lust durch den Schmerz. Ja? Und dass es also Phänomene und Politikerverhalten, auch Verhalten normaler Leute gibt, das genau in diese Richtung führt. Also das heißt, immer nur schambehaftet, schuldbeladen, mit schmerzverzerrtem Gesicht an die eigene Nation denken und darüber sozusagen auch wieder etwas wie eine negative Identität entfalten. Und das liegt also alles vor. Ja. Ich habe schon mal überlegt, wie das eigentlich wäre, wenn jemand, der das Ohr von Herrn Musk hat oder das Ohr seines Teams oder so, ihm mitteilt, dass man da vertiefen könnte. Mhm. Ja, also dass das tatsächlich diese Mechanismen beschrieben sind und so weiter, dass man das differenziert aufbereiten könnte und so weiter. Aber das ist, glaube ich, eben überhaupt nichts, was zu seiner Rolle passt. Also er hat diesen Begriff, weiß der Geier woher, aufgeschnappt. Ja? Vielleicht aus dem Interview des Alice Weidel dem American Conservative gab, wo sie auf diese Dinge zu sprechen kam. Und es kann gut sein, dass er es von dort her rezipierte und für sich übersetzt als Botschaft und als notwendiges Befreiungselement sozusagen in seine Ansprache auf dem von Ihnen erwähnten Wahlkampfauftakt dann gepackt hat.
Es könnte auch sein, dass es ihm seine KI empfohlen hat, denn es ist ja bekannt, dass Elon Musk ständig seine von ihm programmierte künstliche Intelligenz befragt und dann auf die Frage mal, warum er Twitter gekauft hat, hat er gesagt, weil es meine KI gesagt hat. Ja? Mhm. Aber damals hat er noch nicht enthüllt, was er die KI gefragt hat. Und es kommt ja immer mehr raus, dass er nicht nur gesagt hat, wo soll ich investieren, sondern was muss ich tun, damit ich gewisse Ziele erreiche. Jetzt würden wir gern wissen, was sind die Endziele von Elon Musk, dazu kommen wir auch noch. Aber die KI antwortet teilweise, weil sie ja das Wissen aus dem Internet abgreift, durchaus in einer anderen Art und Weise, wie das wäre, wenn man einen ARD-Moderator befragen würde oder einen CDU-Politiker. Und bei uns in der Redaktion die Elsa Mittmannsgruber, die ja selbst Soziologin ist, hat gefragt bei der KI, weil sie sich gedacht hat, da kommt jetzt eine besonders dämliche Antwort, warum demonstriert jemand gegen rechts, wenn ein zweijähriges Kind von einem Migranten abgestochen wird und die Rechten die einzigen sind, die sichere Grenzen und das verhindern wollen. Und dann kommt die KI mit einer ganzen Latte an Antworten und da steht dann drin, ja, kognitive Dissonanz, ja, psychologische Persönlichkeitsstörungen und so weiter und so fort. Und die KI hat keinen einzigen rationalen Grund gefunden, warum man jetzt nach der Mordtat von Aschaffenburg gegen rechts demonstrieren sollte, sondern nur psychologische Probleme oder politisches Kalkül, Selbstmobilisierung, um nochmal abzulenken. Und das ist ganz spannend. Und ich kann mir vorstellen, wenn Elon Musk da im Zwiegespräch mit seiner künstlichen Intelligenz und dem weltweiten Wissen ist, warum tun die Deutschen das? Und das ist ja auch ein offenes Geheimnis, dass die ganze Welt weiß, dass die Deutschen oder die weißen Europäer einfach einen psychologischen Knacks haben aufgrund der Vergangenheit, aufgrund der Geschichte. Und dass egal, wo man auf der Welt hinkommt, die Leute sagen, ihr müsst es ablegen und ihr müsst wieder zu euch selbst finden. Und gerade in der arabischen Welt schaut man ja panisch nach Europa, wenn man sagt, ja, warum tun die sich das an? Warum sind die solche Vasallen von Israel und den USA? Da hoffen und beten die alle, ist mir schon mehrfach gesagt worden, dass die Deutschen endlich wieder zu sich selbst finden. Und es ist klar, warum sie das nicht tun. Und vielleicht ist das so irgendwie gegangen. Und er weiß, indem dass er das anspricht, legt er natürlich seine Axt an die Grundfesten der BRD-Erzählung.
Also da reden wir natürlich über eine völlig neue Dimension. Wenn sozusagen eine nicht vorgefilterte Informationsbasis der KI im Grunde das Wort in den Mund legt, der Kaiser ist nackt.
Ja, ne?
Also ich glaube nicht, was alle sehen, sondern ich sehe es anders, weil ich mehr weiß oder weil ich ungefiltert weiß. So, im Grunde ja etwas, was auch einer alten Forderung unserer Seite entspricht, die eben, wenn sie über Meinungsfreiheit spricht, immer sagt, also zumindest der Perspektivismus muss ja begriffen worden sein. Also dass meine Sicht auf die Dinge eben eine andere ist als die von einem Grünen oder einem CDUler oder einem BSWler. Mhm. Ja? Und dass dieses Aufeinanderstoßen im Dialog also mit Sicherheit ein stimmigeres Bild der komplexen Welt eröffnet, als wenn sich die nur untereinander unterhalten, aber auch, als wenn nur wir uns untereinander unterhalten würden. Mhm. Das wäre ja auch um Perspektiven beschnitten, die wir qua unserer geistigen Herkunft und Sozialisation gar nicht einnehmen können. Mhm. Ja, so. Und das mag sein, also ist für mich ja auch ganz neu, ich habe das verfolgt mit dieser KI-Frage, dass das tatsächlich da auch einer der Gründe sein könnte.
Ja. Ja. Also ich denke, wenn jetzt Elon Musk das angestoßen hat, dass das noch lange nachwirken wird, weil auch alle auf, sage ich mal jetzt, unserer Seite, grob gesprochen, also die Leute, die Fremdbestimmung nicht haben wollen, das als willkommenen Anlass sehen, dass jetzt der offiziell reichste Mann der Welt das Thema anspricht und sogar den Deutschen direkt ins Gesicht hämmert. Hm. Und da werden wir dranbleiben, ja, mit unterschiedlichsten Schwerpunkten, ob Verlage, ob Politik, ob Medien. Und es wird aber auch natürlich die Vertreter des Establishments dazu zwingen, dass sie weiter dazu Stellung beziehen. Die erste Reaktion von Döpfner und Co.
war ja schlagend. Ne? Also wie die im Grunde sofort gemerkt haben, dass hier jetzt eine Lücke aufgerissen wird, also die vielleicht sogar der harte Zement der Brandmauer ist. Ne? Also dass jetzt hier sozusagen Dinge locker werden und sich lockern, von denen man dachte, dass die nie in Frage gestellt werden können.
Ja, ja. Zumindest gab es mächtige Kreise, die ja gerade auch mit den USA in Verbindung stehen, die das wollten, dass das nie in Frage gestellt wird. Und Döpfner konnte es ja nicht lassen, sofort zu sagen, ja, der Zeitpunkt, vor allem 2 Tage vor dem internationalen Auschwitz-Gedenktag, das konnte er sich natürlich nicht verkneifen, dass das so ist. Man hat gleichsam sofort bewiesen, dass diese Denkschranken hier sind, dass man nicht bereit ist, darüber zu sprechen. Und ich glaube, das wird uns noch lange begleiten. Das wird in dem Wahlkampf wahrscheinlich keine große Rolle mehr spielen. Aber in den nächsten Jahren wird es eine Rolle spielen, weil den Deutschen durch diesen Denkprozess ja immer mehr klar werden muss, Schuldkult führt letzten Endes zu Selbsthass. Und der Selbsthass führt in der letzten Konsequenz zur Selbstzerstörung, weil wenn man das zu Ende denkt, was es bedeutet, dieses nie wieder oder diese ewige Schuld, dann heißt es ja, dass jeder, der biologisch noch deutsch ist, ist ein potenzieller Gefährder, dass es wieder ausbrechen könnte. Und deswegen ist zu Ende gedacht, jeder, der noch deutsch ist oder der sogar deutsch denkt, muss weg. Ja? Und das ist ja die letzte Konsequenz und in der gelebten Praxis, das betrifft ja auch alle Anhängsel, nicht nur die Bundesdeutschen, sondern auch die Österreicher, heißt ja dann, ja, wir müssen das Weltklima retten, damit, weil wir ja die Verantwortung haben vor der Geschichte. Wir müssen alle aufnehmen zu uns, weil wir in den 40er Jahren Juden deportiert haben, deswegen müssen wir jetzt die ganze Welt zu uns aufnehmen. Mit dieser Argumentation und ohne jeder moralischen Legitimierung des deine Grenze einzuziehen, ist es Selbstaufgabe und es bleibt am Ende nichts mehr davon über. Und ich glaube, das wird immer mehr Leuten dann klar werden.
Also ich bin da ganz Ihrer Meinung, dass es jetzt für den Wahlkampf nichts mehr austrägt, dieses Thema. Dass es aber dann diskutiert werden wird. Ja? Und wir werden dann sehen, also wie tief oder wie internalisiert und wie tief eingepflanzt dieses Problem der Selbstinfragestellung, des Selbsthasses und der Selbstaufgabe in diesem Volk eigentlich ist. Ja, das ist ja eine Sache, die über mindestens anderthalb, zwei Generationen jetzt zur Grunderzählung gehört. Und damit meine ich gar nicht nur das, was dann meinethalben ein grünen Politiker raushaut, wenn er die Diskussion mit Höcke beenden will oder mit Weidel, sondern damit meine ich ja diese ganz subtile Geschichtsindustrie oder Erzählindustrie, die ja bis Hollywood reicht oder gerade bis Hollywood sogar vielleicht dort so eine Art Krönung erfährt. Sie kennen die Filme wie Schindlers Liste und andere, die ja auf eine unglaublich subtile Art, also dieses Entsetzen vor sich selbst in die deutschen Kinos und so weiter gebracht hat. Und ich bin mir also sehr sicher, wenn ich jetzt da noch eine Strecke aufmachen darf, dass auch Leute wie Elon Musk und andere in große Erklärungsnot kommen, wenn sie eine Art Güterabwägung machen müssen und sich überlegen, wie man von dieser Schulderzählung und von dem Profit, den diese Moralpolitik demjenigen ermöglicht, der sie bestimmen kann, ja, zu handhaben ist, wenn man gleichzeitig im Grunde kein schlechtes Wort über israelische Politik und vor allem dieses riesige Israel-Lobby-Netzwerk der westlichen Welt verlieren will. Mhm. Ja, und das ist so eine Haarnadelkurve, die ich mir zu fahren nicht zutrauen würde. Ja. 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 Und das ist aber dann im Grunde der Punkt.
Ja, ja, und das wird ja jetzt gerade in den nächsten Wochen wahrscheinlich schon spannend werden, weil ich glaube, es war am selben Tag oder einen Tag zeitversetzt, da teilt dann Elon Musk auf seinem X-Kanal einen Kommentar von dem israelischen Premier Netanyahu, wo es dann darum geht, wo er sagt, ja, Elon Musk ist ein Freund von uns. Und er teilt das und Zustimmung, ja, ich bin ein Freund. Und am nächsten Tag dann diese Ansage mit der Schuld und sofort reflexartig nicht nur von Döpfner und Co., sondern auch aus Polen und aus Israel kamen dann die Warnungen. Wenn man den Deutschen jetzt zugesteht, da einen Schlussstrich zu machen, dann ist ja einfach mal realpolitisch gesprochen auch vielleicht irgendwann mal der Punkt gekommen, wo man nicht mehr bezahlen muss für diverse industriell angelegte Vorhaben.
Genau.
Also die Polen mit ihren Forderungen werden ja nicht müde, die werden ja in 150 Jahren noch Reparationszahlungen fordern. Alle und Israel sowieso, wo ja die halbe Armee bezahlt wurde vom deutschen Steuergeld.
Genau.
Also das hängt ja zusammen. Also und wenn Elon Musk jetzt allens recht machen will, wird es spannend.
Genau. Also der muss sich sozusagen ehrlich machen. Komisches Wort, aber das ist so. Und das ist ja auch... er hat ja nicht Rosen, nicht Reiter genannt in seiner Ansprache, sondern einfach mal pauschal eben gesagt, also man kann auf Schuld keine gesunde Gesellschaft gründen oder auf Schuld keinen gesunden Staat, kein gesundes Nationalbewusstsein. Das ist ja, er hat auch den Namen Joschka Fischer nicht genannt, der eben sagte, dass der Gründungsmythos der BRD Auschwitz sei und dass man darauf eben keinen selbstbewussten Staat gründen kann. Das ist ja jedem klar. So, und das muss er, wenn man ihn jetzt befragen dürfte, wären das die Fragen. Also die Fragen, wie kriegen wir das auseinandergeflochten und was endet sozusagen oder muss enden, wenn wir uns wirklich in dieser moralpolitischen Frage als Deutsche freischwimmen dürfen. Mhm. Was hat dann zu enden? Mhm. Ja? Und ja, das wird jetzt die Diskussion sein, wenn dieses Thema weiterverfolgt wird. Ja.
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes. Wahren und verteidigen. Meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe.
Rechtsextrem oder unkorrekt, aber richtig. Das neue Buch von Elsa Mittmannsgruber ist ein einziger Tabubruch. Die Soziologin und Journalistin schreibt das, was man nicht schreiben soll. Mehr Kinder statt Migranten. Hetero ist die Norm. Sprechen wir offen über unsere Geschichte. Elsa Mittmannsgruber bricht satte 64 Tabus und sagt damit dem Kampfbegriff rechtsextrem den Kampf an. Denn mit ihm wurden wir alle in Ketten gelegt. Doch jetzt ist die Zeit gekommen, die Ketten zu sprengen. Nur wenn wir frei denken und sprechen können, können wir alle frei sein. Jetzt bestellen auf auf1.shop.
Jetzt bleiben wir trotzdem noch bei Elon Musk, weil wir uns anhand dieser Person ja weiter handeln können, was das für eine deutsche Perspektive bedeutet. Weil Schuldkult, Hilfestellung von außen, Hilfestellung kann aber natürlich auch als Beeinflussung ausgelegt werden. Gerade den freiheitsliebenden Kräften war es ja immer ein Ekel, dass Kräfte wie George Soros oder Bill Gates sich da immer eingemischt haben in innerdeutsche Angelegenheiten. Und ganz interessant war, vor einigen Tagen der Spiegel brachte einen empörten Artikel, wo sie gesagt haben, ja, also mit O-Ton von Bill Gates, es sei unerträglich, dass sich Milliardäre in deutsche Belange einmischen. Also Bill Gates sagt, dass der ja live im Fernsehen minutenlang ohne Unterbrechung in der Tagesschau, in den Öffentlich-Rechtlichen erzählen konnte, warum sich die ganze Welt impfen lassen muss. Also das ist schon erlaubt, das wissen wir, diese Doppelmoral. Aber wir haben ja das grundsätzlich alle immer abgelehnt, dass von dort jenseits des Atlantik Einmischungen kommen. Wie beurteilen Sie denn das, wenn das jetzt umgekehrt ist und quasi der Patriotismus angekurbelt werden soll?
Also bin da eben zwiegespalten. Ich bin grundsätzlich stolz, ja, und sag mir, also wir Deutschen müssen unsere Dinge selbst regeln, und es ist natürlich seltsam, sich darüber zu freuen, dass ein ausländischer Milliardär schlecht über unsere Leute spricht. Und zu diesen unseren Leuten würde ich eben auch jemanden wie unseren Bundeskanzler rechnen, der ja nun leider Gottes unser Bundeskanzler ist. Und den haben meine Landsleute gewählt. Mhm. Ja. Und das sind eben die Deutschen. Mhm. Und auf der anderen Seite bin ich natürlich mehr als Realist genug zu sehen, was diese unsere Landsleute und vor allem eben die herrschende Kaste dieser Landsleute uns antun. Also wiederum unseren Landsleuten, unserem Land, unserem Volk, unserer Nation, unserem ganzen Weg in die Zukunft antun. Und da ist dann, wie Sie es vorhin ja auch sagten, vielleicht diese Hilfe von außen eben einmal notwendig. Mhm. Ja. Aber also ich will natürlich auf das Risiko zu sprechen kommen. Das ist jetzt nicht nur ein Risiko für die AfD, die ja im Moment maximal profitiert von dieser Unterstützung durch Elon Musk, weil natürlich jede Hilfe Abhängigkeit bedeutet und jede Chance, die entsteht, ein immenses Risiko in sich birgt. Ja? Was, wenn Musk übermorgen sagt, er hat sich geirrt? Also er begreift jetzt, wie die deutschen Verhältnisse sind, und in der Güterabwägung muss er sagen, ist er doch der Meinung, die Deutschen sind schuld, ne, und sollten das auch noch eine Weile bleiben. Oder er hat sich in der AfD geirrt und jetzt gefällt ihm doch Merz besser. Weiß der Geier was sonst. Ja? Und man fällt sozusagen plötzlich aus dieser Hand. Ja? Und oder er wirkt so massiv und schwer auf die Programmatik ein, dass eben die AfD, jetzt sage ich mal pauschal die AfD, auf bestimmte notwendige Inhalte zu verzichten beginnt, weil sie die Sorge hat, die Zugeneigtheit Musks zu verlieren. Mhm. Also das heißt einfach, bestimmte Dinge nicht anspricht. Ja. Mal sehr konkret, wer hat unsere Pipelines in die Luft gejagt? Ja, so als eine simple Frage, die uns ja alle brennend interessiert und bei der sehr, sehr viele Wissenschaftler und vor allem dann auch jetzt in der AfD, glaube ich, fast alle der Meinung sind, dass es dann eben doch die Zusammenarbeit zwischen den Vereinigten Staaten und norwegischen Kräften und so weiter war, wie es dieser Hirsch, glaube ich, herausgearbeitet
hat. Ja, genau, Simon Hirsch hat das herausgearbeitet.
Genau. Und das heißt also, dass man sich in so eine Art geistige Kanalisierung begibt, die auch schon wieder eine Kanalisierung ist, ja, oder in eine Art programmatische Engführung, weil man dem anarcho-kapitalistischen, libertären Multimilliardär gefallen möchte.
So. Oder gefallen muss, weil man
oder
sich
gefallen in muss, so, weil man sich in Abhängigkeit. Ich glaube, Geld ist ja noch keins geflossen. Mhm. Ja. Wäre für ihn ja ein leichtes zu sagen, wenn euch der deutsche Staat eure Stiftung nicht bezahlt, weil er mit Winkelzügen irgendwie das immer so hinkriegt, dass ihr nicht beteiligt werdet an dieser irren Ausschüttung, die den Parteistiftungen in Deutschland eigentlich zur Verfügung stehen muss, dann mache ich das jetzt halt. Kriegt ihr hier mal 50 Millionen, das merke ich gar nicht. Ja. Das ist wie wenn Ihnen oder mir 50-Euro-Schein aus der Hosentasche
wenn
fallen
überhaupt,
würde.
Ja,
wenn überhaupt. Hier habt ihr das Geld und legt mal los, ne? So. Und das wären dann Formen von Abhängigkeit, die ja noch gravierender wären. Ja, genau.
Ja, er hat es ja zum Beispiel gezeigt in Großbritannien, wo er ja schon viel früher herumgewirbelt hat, also etwa zeitversetzt 3-4 Wochen vor, eine massive Kampagne gegen die aktuelle Regierung und vor allem den Regierungschef gefahren hat mit den Kinderschändergruppen, diesen Grooming-Gangs und hat er richtig Gas gegeben. Und hat zuerst den Farage, Oppositionsführer, nach oben gelobt und hat ihn dann fallen gelassen und hat plötzlich irgendwann in der Nacht einen Tweet abgesetzt, Farage kann's nicht, seine Partei braucht einen neuen Führer.
Genau.
Und das ist ja dann der Super-GAU natürlich für denjenigen, der dann da wieder vom Thron gestoßen wird. Also so schnell kann es dann natürlich gehen.
Ja. Genau. Und da ist jetzt die Frage eben ganz schwierig, wie man mit so etwas umgeht. Also wie man eben zeigt, dass man sich bedankt, dass man diesen Impuls schätzt, dass der wohl auch aufgrund dieser völlig verfahrenen, verhärteten und auch mit Staatsmitteln abgesicherten deutschen Verhältnisse notwendig ist. Also dass hier wirklich einer auftritt und sagt, es ist ihm egal, was die GEZ-Medien und so weiter tun. Er hat hier eine Trommel in der Hand, die ist lauter als alles andere. Ja. Und die panische Reaktion des Establishments war ja auch eben genau bestätigt. Also, aber dass man ihn sagt, man bedankt sich herzlich dafür, aber es gibt deutsche Politik ist deutsche Sache. Ja. So irgendwie, ich kann das jetzt auch nicht aus dem Grünen raus formulieren, aber ich würde mal sagen, dieses Risiko muss unbedingt in den Blick genommen werden, beziehungsweise auch diese Grundsatzfrage, möchte man das? Ja, weil man es ja bei den anderen nicht mochte. Ja, möchte man jetzt lauter Elon Musk Universitäten oder Stiftungen oder so ein Soros Netzwerk von rechts und so weiter und so fort. Ja, also das halte ich für eine sehr, sehr wichtige Frage.
Ich glaube, dass eher auch ein qualitativer Unterschied besteht, ob jemand von außen eingreift und den Leuten sagt, wie es anders gehen muss, wie das bei Soros ja klassisch ist, der das ja herunterbricht auf kleinste Ebenen, wo dann die entsprechenden Trainer und Ausbilder und NGOs den Leuten genau sagen, was zu tun ist, bis hin zu dem Zeitpunkt, wo sie auf die Straße gehen müssen, um eine Farbenrevolution zu machen. Oder ob einfach der Chef eines Riesenkonzerns, der Mensch mit 400 Milliarden Vermögen, über eine Videobotschaft spricht oder in einem Interview mit der Parteichefin seine Meinung sagt und dort Anregungen, Impulse gibt. Er gibt ja nicht genau vor, wie es gehen soll. Und ich glaube, dass es auch ein qualitativer Unterschied ist, ob jemand den Deutschen zuruft, seid stolz, findet zu einem Selbstbewusstsein zurück. Das endet ja in jedem Fall, wenn es konsequent zu Ende gedacht ist, in Souveränität, in Eigenständigkeit, in Eigenverantwortung. und oder ob jemand kommt und sagt, gebt euch selbst auf, löst eure Grenzen auf, löst eure Kultur auf. Das ist ja ein Zersetzungsangriff von außen und das andere ist ja die Zustimmung. Und überall auf der Welt freuen sich ja die Leute. Die Chinesen freuen sich, wenn man dorthin kommt und in ihren Schrein geht, die Geschichte ehrt, die Japaner, die Amerikaner. Keiner hat was dagegen, wenn man sich in Amerika hinstellt mit einer Amerika-Fahne. Mit einer Iran-Flagge wäre es wahrscheinlich schon wieder eine andere Sache. Also das ist ja der Zuspruch und das ist, glaube ich, auch nochmal ein qualitativer Unterschied.
Absolut, und deswegen, also gewichte ich es auch nicht gleich. Ja. Ich sage nur, danke für den Impuls. Mhm. Und wenn wir dann dürfen, wie wir wollen, als rechtskonservative Partei oder Bewegung, ja, dann wird sich sehr, sehr vieles zum Guten verändern in Deutschland. Und wir müssen das aber aus eigener Kraft dann auch tun. Ja, und eben nicht sozusagen wieder mit einer neuen Abhängigkeit von außen. Ja. Also das ist eine ganz wichtige Sache.
Ja, ja, wohin geht's? Das ist ja die nächste spannende Frage. Wohin wollen denn Elon Musk, der nichts ohne Abstimmung mit Donald Trump tut, das würde ja jetzt noch fehlen im Bundestagswahlkampf, dass Donald Trump auch seine Sympathien für Alice Weidel äußert. Das wird ihm nochmal mehr Dynamik geben. Aber wohin geht's? Besteht die Chance? Also ich glaube eben der eigene Freiheitsdrang dort, wo Patriotismus wiederkehrt, dort wo Selbstbewusstsein wiederkehrt, dort wird's Richtung Souveränität gehen und wir dürfen uns ja auch nicht zuvor zufrieden geben. Aber wollen das überhaupt die neuen Kräfte in den USA? Wie schätzen Sie das ein? Will ein Donald Trump ein souveränes, unabhängiges Europa als Partner sehen? Oder will er einfach nur die Vorzeichen tauschen, um weiterhin brave Vasallen zu haben?
Also zunächst glaube ich eher Letzteres. Ja, also ich bin mir sehr sicher, dass diese Stellungnahme für die AfD, und das ist ja im Grunde so etwas wie der Ruf nach einer Koalition aus CDU und AfD. Ne? Also dass das sozusagen so ein Bild ist, das dort auch im Raum schwebt. Dass das natürlich der Ruf an die AfD ist, diese indifferente Haltung zu Russland aufzugeben und sich stark an denjenigen wieder anzuhängen, der hier in der Lage ist, in Deutschland auch die Verhältnisse zu verändern. Mhm. Ja, so. Also das heißt, wie auch sagen, dass die Russland zumindest zugewandten oder sympathisierenden Kräfte in der AfD im Moment auf dem absteigenden Ast sind. Mhm. Ja, und das will ich auch nochmal deutlich sagen, da geht es ja nicht darum, dass man sich jetzt von Amerika löst und dem anderen Hegemon an den Hals wirft, sondern es geht um eine gesunde deutsche Äquidistanz. Ne? Also Amerika und Russland in ähnlicher Entfernung. Ja. Ja? Und diese sehr, sehr naheliegende wirtschaftliche und kulturelle Zusammenarbeit mit Russland, das zumindest zum Teil aus unserem Selbstverständnis heraus und aus der Geschichte ablesbar heraus zu Europa gehört und eben nicht zu Amerika oder zu China. Und das ist sicher der eine Punkt. Also den Vasall da einen erinnern, dass er auch, wenn er konservativ auftritt, ganz eindeutig an der Hand Amerikas hängt an der Hand Amerikas geführt wird. So. Und das andere ist dann, das sind Spekulationen, ja. Also warum tut Musk das? Und das geht ja bis dorthin, dass er eben sagt, also tut mir leid, ich habe das jetzt gesehen, mit woken Leuten wird man den Mars nicht erreichen. Ja? Mhm. Also was wir brauchen, ist ein selbstbewusstes, wieder an seine eigentliche Könnerschaft erinnertes Deutschland, das eben vor allem für seine Ingenieurskunst diese Konstruktionsfähigkeit, diese Innovationsfähigkeit, diese echte Erfinderexpertise erinnert wird. Also ohne die wären die USA keine Atommacht geworden bereits 1945. Und ohne uns gäbe es manch anderes nicht. Hat doch, glaube ich, die österreichische Landsmannschaft jetzt gerade so ein schönes Heftchen rausgebracht, über die Erfindungen und den Erfindungsreichtum der Deutschen. Ja, ganz schön, das durchzublättern und zu sehen, was da so alles passiert ist in unserem Land. Also in jedem Dorf ein Weltmarktführer, so ungefähr. Und dass das auch so ein ureigenes Interesse ist von Musk, dass er sagt, also wenn wir hier große Ziele haben, weit gesteckt denken wollen, und zwar nicht nur Richtung Mars, sondern eben auch Richtung diese furchtbare Richtung Transhumanismus und so weiter, ja, dann brauchen wir einen von jeder linken Ideologie befreiten Austausch, ja, oder eben echt libertäre Verhältnisse, Wettbewerb in jeder Hinsicht, ja, und dass das eben auch ein Grund für seinen Eingriff ist, der gar nicht geopolitisch ist, sondern anders.
An das habe ich noch gar nicht gedacht, dass vielleicht 80 Jahre nach dem Unternehmen Patentraub den Amerikanern vielleicht die Ingenieure und die Erfinder ausgehen könnten, ja, weil eben auch Raumfahrt, Braun und so weiter, das hat ja deutschen Ursprung, und es ist durchaus denkbar, dass man das jetzt einfach wieder ein bisschen ankurbeln möchte, und ja, das ist ein spannender Ansatz. Ich glaube, dass es wirklich hauptsächlich weniger eine ideelle Mission ist, sondern ein praktischer Ansatz. Man will in jedem Fall, man kann keine Deutschen benötigen, die sich noch weiter zerstören und durch diese Zerstörung ja ein Einfallstor sind für jede Form von geopolitischem Gegner, den man sich nur vorstellen kann, ob das jetzt die arabische Welt ist, die Türkei ist oder Russland und China ist, weil das ist ja den amerikanischen Strategen klar, wenn hier ein Vakuum entsteht, dann wird es irgendjemand nehmen, und da kann man die Grünen in der Phase dann nicht mehr gebrauchen, also wie man so politisch unkorrekt sagt, der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, der kann gehen, deswegen wird er jetzt meines Erachtens auch in der Bild-Zeitung und in diesen Medien werden auch die Grünen ganz anders angepackt wie noch vor einigen Wochen. Aber gerade die Bild-Zeitung, der Springer-Konzern, der in seinen Leitlinien ja die transatlantische Verbindung und die Liebe zu Israel als Grundsatz verankert hat, die werden uns, glaube ich, sehr bald anzeigen, wohin die Reise geht, weil wenn die beginnen nach der Wahl plötzlich die AfD zu legalisieren, dann wissen wir, dass es von drüben eine Anweisung gibt, nehmt da mal die Luft raus, weil der Merz muss letzten Endes mit denen jetzt zusammengehen können. Und dann kriegt ja auch der Merz die Anweisung, dass er mit denen was tun muss, mit der AfD.
Absolut. Ich halte auch diese ganzen Spielchen, die jetzt gerade stattfinden, also Koalitionsangebot quasi an die CDU aus Reihen der AfD heraus oder eben diese Offenheit in Richtung einer möglichen Koalition oder dieses Stöckchen oder dieser Lackmustest, stimmt die AfD Anträgen der CDU zu Migrationsfragen zu, obwohl in diesem Antrag bitterbös über die AfD geurteilt wird und so weiter. Also springt sie sozusagen über diesen Schatten und sagt, wir wissen, dass ihr das so formulieren müsst, immer noch, aber wir unterstützen den eigentlich sachlichen Kern dieses Antrags. So, dass das alles Spiele sind, die gespielt werden und über denen aus meiner Sicht eins nicht vergessen werden darf, dass der große Konkurrent der AfD eben nicht die Grünen sind oder die SPD, sondern die CDU, die alles getan hat in den letzten 20 Jahren, dass es unserem Volk und unserer Nation schlechter geht, ja? Die alles getan hat, um zu verhindern, dass es rechts neben ihr zu einer Wahlalternative kommt, die jetzt so potent ist, dass man sie also hundertprozentig nicht mehr wegkriegt, außer man würde sie verbieten. Und die, wie auch in der Vergangenheit schon einige Male, jetzt eine Art AfD-Wahlkampf führt, obwohl sie selber nichts dafür getan hat, dass die Themen, mit denen man jetzt punkten kann, überhaupt auf die Agenda gekommen sind. Sondern das ist alles lupenreine AfD. Und ich habe eben die große Befürchtung, dass die Wähler diese Mogelpackung also nicht auswickeln und sehen, es ist ja wieder nichts drin, ja, sondern dass sie sich einwickeln lassen. Und die Aufgabe der AfD wäre es in diesem Moment, die Distanz zur CDU so groß wie möglich zu schreiben und so laut wie möglich zu verkünden. Also einfach zu zeigen, wir sind nicht wie die. Und eine Koalition steht aus unserer Sicht unglaublich viel im Wege, weil sich diese Partei, um das Wort jetzt nochmal zu verwenden, nach der Wahl erst einmal ehrlich machen müsste. Was hält sie denn an Wahlversprechen ein, die sie gab? Oder denkt sie wieder, die Leute sind 4 Jahre zufrieden, wenn hier irgendwie im gleichen Stil weiter regiert wird?
Ich glaube, da steht jetzt die AfD vor dem Problem, dass man erst intern zu einer Linie finden muss, weil bis vor einer Woche hat sich die Frage ja überhaupt nicht gestellt, weil hieß es ja immer Brandmauer auf immer und ewig und plötzlich passiert Aschaffenburg, plötzlich muss die CDU sich bewegen, dann kommen die Anträge. Also diese Dynamik, diese Entwicklung wird wahrscheinlich auch die AfD überfahren haben und dann orientiert man sich sehr stark natürlich an anderen Modellen. Da ist zum Beispiel Österreich, wo man wochenlang verhandelt jetzt, ob es eine Neuauflage geben kann unter geänderten Vorzeichen. Diesmal ist ja die FPÖ stärker, aber mit der Schwesterpartei, der ÖVP von der CDU, die Schwesterpartei, wo auch ganz klar ist, ja, diese Partei steht für alles, was die Wähler der FPÖ nicht haben wollen. Die haben sich für die offenen Grenzen stark gemacht, genauso wie die CDU. Die haben diese ganze Transgender-Transformation trotz ihrer angeblichen christlich-konservativen Werte vorangebracht. Die haben bei Corona alles mitgespielt, ja. Und das ist natürlich dann die Schwierigkeit, vor der dann eine parlamentarische Partei steht und wo man das eigene Profil nicht aufgeben darf. Das ist der FPÖ mehrfach geschehen.
Zumal vor der Wahl nicht. Also ich kann das nochmal erläutern. Also es gibt im Bereich der Markentechnik eben einen Grundsatz. Ne? Wenn zwei Produkte ungefähr dieselbe Qualität haben, entscheidet sich der Käufer für das Produkt, das die bessere Reputation hat. Also sozusagen den besseren Ruf. Ja? Und es ist in Deutschland immer noch so, also da hat jetzt auch Elon Musk zunächst nicht viel daran geändert, dass die CDU diesen soliden Ruf hat. So verkörpert jetzt gerade in Söder und Merz und so weiter. Solide heißt, es ist weniger Risiko, die CDU zu wählen. Also die Leute haben immer noch den Eindruck, es ist ein Risiko, die AfD zu wählen, weil man am Ende vielleicht doch nicht weiß, nach 10 Jahren Dämonisierung dieser Partei ist irgendwas hängen geblieben bei den Leuten, nicht weiß, ob die nicht sozusagen danach die Maske vom Gesicht reißt und sagt, so Freunde, und jetzt bauen wir erst einmal Lager, ja, oder machen irgendwelche anderen Dinge, die an eine schlimme Vergangenheit erinnern. So. Und das heißt also, wenn die AfD und die CDU von ihren programmatischen Aussagen zu nah beieinander sind, wird sich ein Teil, also der größere Teil für die CDU entscheiden. Mhm. Und es gibt dann zwei Möglichkeiten. Entweder der AfD gelingt es, dieses Reputationsdefizit aufzuholen. Dazu reicht die Zeit nicht. 10 Jahre Dämonisierung werden nicht durch 2 Monate Elon Musk wettgemacht. Das ist ein langer Prozess, dafür haben wir die Zeit nicht. Die andere Möglichkeit ist, die programmatische Deckungsgleichheit wieder aufzulösen und zu sagen, nein, also was die CDU sagt und behauptet, hat sie erstens von uns und zweitens führt das oder reicht das überhaupt nicht weit genug. Also wir haben hier dezidiert härtere, konsequentere und klarere Forderungen in folgenden 3, 4, 5 Bereichen. Und das sind ja dann im Moment
Remigration beispielsweise.
Remigration, also dieser Begriff, ja. Mhm. Diese ganze Migrationsfrage, die ganze Überfremdungsfrage, ja. Mhm. Die Verarmungsfrage und so weiter, diese Dysfunktionalität. Mhm. Also alles auch so. Und dort jetzt tatsächlich die Tonlage verschärfen und zeigen, wir sind nicht wie die. Also wir zwischen uns passt nicht nur ein Blatt Papier, sondern da passt ein kompletter Container. Weil wir wirklich etwas anderes wollen, was Neues.
Ja, also wo ich denke, wo es auch noch eine große Chance gibt, was die AfD wenig beeinflussen kann, ist, dass sich der Merz mit der CDU verkalkuliert, weil, das lese ich jetzt so raus, da gab es ja diesen empörten Brief der SPD-Landeschefs, Stimmen aus der CDU heraus und so weiter, die sagen, das ist brandgefährlich, jetzt zu kurz vor der Wahl so eine Wende zu machen, wo man der AfD ermöglicht, sich quasi staatsmännisch mit anzuhängen. Und das sehe ich durchaus auch als eine spannende Beobachtung jetzt in den nächsten Wochen und vor allem bei der Wahl dann, wenn das Merz jetzt so diese Anträge einbringt und der AfD die Möglichkeit zu mitstimmen gibt, tut er ja etwas, was eigentlich ja nicht sein dürfte, nämlich er macht gemeinsam mit der AfD Politik. Und das könnte dann schon dazu führen, dass der Wähler, der natürlich abhängig ist von der Tagesschau und von der Bild-Zeitung, auch wenn die AfD dort überall ausgeblendet wird, weil das liest man ja nirgends, dass das die Programme der AfD sind, dass die Leute dann schon erkennen, die CDU, solange es keine AfD gibt, macht grüne Politik. Die machen genau das, was die nicht unterscheidbar eben, diese Einheitspartei, ob FDP, CDU, SPD, komplett egal in der Migrationsfrage. Man muss eine AfD stärken, damit die CDU auch wieder auf Spur kommt. Und das war ja beispielsweise auch der Fehler jetzt bei Nehammer in Österreich mit der ÖVP, der auch geglaubt hat, er kann sich da an FPÖ-Forderungen annähern, der auch, so wie jetzt Merz stolz plakatiert plötzlich, auch geglaubt hat, jetzt ein bisschen an den Patriotismus zu appellieren. Aber das ist schiefgegangen. In Österreich gibt es das Sprichwort, da wählt man dann den Schmied und nicht den Schmiedel. Also quasi das Original wird gewählt. Und das ist eben die Frage, inwieweit Schuldkult, über den wir anfangs gesprochen haben, und diese Dämonisierung, wie Sie gesagt haben, der AfD noch nachwirkt. Das ist eine ganz spannende Stimmungsabfrage, glaube ich.
Nach, und das ist, wie gesagt, jetzt in den nächsten 4 Wochen nicht aufzuholen.
Nicht aufzuholen.
Nein. Und ich denke auch nicht, dass diese Wahl die entscheidende ist, sondern die 29. Das beste denkbare Ergebnis aus meiner Sicht für die AfD bei dieser Wahl wäre, dass die CDU, die Grünen und die SPD braucht, um regieren zu können. Und dass die AfD die einzige Oppositionspartei bleibt, weil weder FDP noch Linke noch BSW den Einzug geschaffen haben. Ein bisschen BSW bleibt vielleicht gar nicht so schmerzhaft, aber so, ne? Eine ganz großen Oppositionsblock, der wirklich auch der einzige Oppositionsblock ist und nicht wie jetzt gerade CDU auch gegen die Ampel und so weiter und profitieren kann von etwas, was sie selber nicht einen Hauch besser gemacht hätte. So, und dann wird man sehen.
Ja.
Und da ist dann die 29er Wahl die viel wichtigere. Die ist auch deswegen aus meiner Sicht die oder andersrum wäre es aus meiner Sicht sogar fast eine Katastrophe, sich jetzt an der Regierung zu beteiligen, weil die ganzen negativen Auswirkungen jetzt erst einmal über dieses Land hereinbrechen und man dann in der Regierungsverantwortung derjenige ist, der auch zum Teil dafür verantwortlich gemacht würde. Und zweitens, weil die Ordnung und der Aufbau und die Ordnungsleistung einer mindestens doppelt so großen Fraktion, wie wir sie im Moment in Berlin haben, ein Mammutprojekt ist für eine Partei, die ja hunderte neue Mitarbeiter finden muss und die erst einmal so etwas wie ministeriable Politiker weiter ausbilden muss. Also die brauchen noch mehr Erfahrung, um überhaupt in dieser vermutlich in Teilen gegen sie eingestellten, diesem Beamtenunterbau, die Lücken zu finden, in denen man wirklich was verändern kann. Und da will ich einen Begriff noch bringen. Also mich hat es sehr interessiert, dass es jetzt zu Großspenden für die AfD kam von Unternehmern. Und das ist ein Begriff, den wir seit Jahren ventilieren. Es muss jetzt zu so einer großen Bekenntnislust Richtung AfD kommen. Von Leuten, die bisher geliebäugelt haben, aber wussten, dass sie sich auf der Grillparty nicht als AfD-Wähler outen können oder in ihrem Betrieb, also als Chef sogar, oder in ihrem Club, den sie da besuchen, in Hamburg oder München oder irgendwo. Dass die plötzlich so diese Lust bekommen, sich zu bekennen und plötzlich sehen, dass 3, 4, 7 andere
auch kommen.
Sagen, ja, wenn du das sagst, also ich auch seit 2 Jahren oder bei der letzten Wahl schon oder sicher bei der nächsten Wahl. So wie das ja in vielen mitteldeutschen Regionen längst der Fall ist, ja, dass man sich da ganz offen am unter Unternehmern so unterhält. Und erst das kann dann auch dazu führen, dass wirkliches Spitzenpersonal sagt, ich werfe jetzt hier meinen Hut in den Ring, ich werde auf herausgehobener Position mit meiner Expertise Mitarbeiter in einem Ministerium des AfD geführt sein würde oder meinethalben woanders, weil es jetzt tatsächlich notwendig ist, dass wir wissen, was wir tun, wenn wir dürfen. Mhm. Ja? Und dafür wäre jetzt in 4 Wochen die Zeit noch zu früh.
Mhm. Ja? Ich denke, dass diese ganze Entwicklung überhaupt nicht nur dynamisch, sondern auch, sie macht auch Hoffnung. Weil, das, wie Sie das ansprechen, dass konservative Kreise oder alternative Kreise ja schon seit vielen, vielen Jahren sagen, der Spuk hört dann auf, wenn sich genügend Leute plötzlich zu dem bekennen, was sie in ihrem Innersten fühlen. Das ist beim Stolz auf das eigene Heimatland, beim Patriotismus so, das ist bei vormals ausgegrenzten Parteien so oder Verlagen oder Medien. Und wir appellieren ja ständig an die Leute, steht dazu, was ihr denkt. Wenn wir es laut aussprechen, uns dazu bekennen, dann werden es automatisch mehr, weil die Vorbildwirkung zieht. Und dann ist der Spuk vorbei am Ende des Tages. Wir haben in unserem Verlag ja das Buch auch rechtsextrem, unkorrekt, aber richtig herausgebracht, wo auch der Lösungsansatz auf die ganze Problematik mit dem Rechtsextremismus-Framing lautet, sagt es, wie ihr denkt, und dann greifen diese Diffamierungsmuster nicht mehr. Sicher kann es in der Zwischenzeit mal unangenehm werden, denn den Unternehmer, den Winfried Stöcker, der da die 1,5 Millionen an die AfD gespendet hat, ja, den haben die Medien natürlich sofort attackiert. Ist ja klar, ist ja für sie ein Warnsignal. Aber ich glaube auch, dass dieser Bekennermut dazu führen wird, dass die AfD an Profil, an Marken, Qualität und Markenwert zunehmen wird.
Ja, und da wäre dann im Grunde so eine Collage mal notwendig, bei Ihnen auf der Leinwand hier, mit 100 Unternehmern, die sagen, ich habe auch gespendet.
Ja, also, ja. Ne? Genau, dieses Bekennen, ja, das ist
ganz klar, wir sind da gar nicht allein. Da ist keiner allein. Das ist mittlerweile, wenn die mit 23% bundesweit gehandelt wird und in den mitteldeutschen Ländern mit oft 30-35%, dann weiß man einfach, jeder dritte, vierte ist einer, der das gemacht hat. Ja, und so ist es.
Und die Unternehmer und das bürgerliche Lager, der Mittelstand, das sind ja die jetzt abrasiert werden.
Genau.
Das erleben die ja. Und deswegen kommen die hoffentlich in die Ziehung. Wir hatten vor 2 Jahren eine große LKW-Aktion, wo man LKWs beschriftet hat, Zeit zum Aufwachen, jetzt umschalten auf 1. Und wie wir das zuerst begonnen haben, waren die Frechter sehr zurückhaltend. Dann kamen gewisse Vorstöße der Regierung wie Ökosteuer, CO2, Dieselabgabe und so weiter. Und plötzlich kamen die zu uns und haben gesagt, wir wollen das auch machen, weil dann die persönliche Betroffenheit da ist.
Also darf ich zum Abschluss eins noch sagen, was mich fast am meisten freut im Moment, das ist ja, wie geschlossen die Partei, also die AfD, agiert. Symbolisch geworden ist es in diesem Bild, als Alice Weidel auf dem großen Bundesparteitag in Riesa zur Kanzlerkandidatin gekürt wurde, dieses Platz 1 und so weiter, als Höcke vor ist an die Bühne und ihr gratulierte und so mit beiden Händen, das ist so ein wichtiges Bild gewesen, also auch für die Mitglieder zu sehen, dass hier ganz klar die Botschaft ausgesendet wurde, wir arbeiten jetzt mal, also mindestens bis zur Bundestagswahl, Hand in Hand gemeinsam an diesem Erfolg, der so wichtig ist, und alles, was da an weltanschaulichen Differenzen oder persönlichen Problemen oder so vorliegen könnte, spielt angesichts dieser großen Aufgabe überhaupt keine Rolle. Ja. Und das ist sehr reif.
Ich denke, dass generell die Schritte, die jetzt gesetzt wurden, ob parteiintern oder auch in der Kommunikation, wir haben ja den CDU-Antrag kurz besprochen, dass das ja als reif wahrgenommen wurde, auch von den Wählern. Wir haben das angeschaut bei den entsprechenden Kommentaren, als Alice Weidel gesagt hat, ja, ich werde diesem Antrag zustimmen, der geht uns inhaltlich nicht weit genug, diese Hassspitze gegen uns, das ignorieren wir, es geht um die Sache, es geht um die Zukunft Deutschlands. Das wird von den Leuten so mit einer großen Erleichterung wahrgenommen, dass man endlich das größere Ganze und die Sicherheit und den Wohlstand des eigenen Landes über alles stellt. Das wollen die Leute wieder, und das ist letzten Endes dann wahrscheinlich der ehrlichste Weg, der auch zum Erfolg führen wird. Ich muss trotzdem noch einen Themenkomplex anhängen, obwohl wir eigentlich von der Zeit und inhaltlich durch sind. Aber wir haben 2-3 Mal gesagt, zu den Kritikpunkten bei Elon Musk, da kommen wir noch dazu, und das hätten wir jetzt nicht mehr gemacht. Da muss ich jetzt nochmal darauf drängen, dass wir das besprechen, weil bei Elon Musk, wir haben heute sehr geschwärmt, was er tolle und gute Sachen macht, die wir zweifelsohne hier für die Aufklärung und das Aufstehen in Deutschland nutzen können. Aber er ist ja eben nicht auch im Bereich der kritischen Personen nicht unumstritten. Transhumanismus wurde angesprochen, auch seine Geldströme, die er bekommen hat. Er hat ja sein Vermögen noch einmal verdoppelt von 200 auf 400 Milliarden. Das ging maßgeblich durch das Pentagon und entsprechende Militäraufträge, Raumfahrt und so weiter. Er will Neuralink und diese Dinge, alle Chips in die Köpfe implantieren. Wie sehen Sie das denn aus dem Standpunkt? Vielleicht packen wir es von der Seite an, Strategie und Taktik. Und wie kann man jemanden nutzen, der vielleicht nicht hundertprozentig auf der eigenen Wellenlänge ist? Wie sehen Sie das?
Also wir haben es vorhin schon angesprochen, diese Problematik, dieses Risiko, das die ganze Sache birgt. Und das ist aus meiner Sicht der entscheidende Punkt. Also es gibt sozusagen dieses Nahziel, das für uns alle so wichtig ist, das Aufbrechen dieser Eisdecke, ja, die über Deutschland liegt und die verhindert hat, dass überhaupt irgendetwas in Bewegung kommen kann. Mhm. Also weil das eben über die besondere Einrichtung der Staatsmedien und so weiter auch propagandistisch so abgesichert ist, was die Altparteien gegen den Konkurrenten AfD so treiben können und konnten. Und wenn jetzt jemand kommt und mit der Faust draufschlägt und diese Eisdecke bricht in Schollen auseinander und fängt sich an zu bewegen, so wie Packeis, ne? Man weiß nicht genau, wie es kommt, aber es gibt überall Löcher, Risse, Tümpel und so weiter und diese leichte, sanfte Wellenbewegung, die uns alle so freut, ja, dann ist das wertvoller als vieles, was zuvor geschehen ist. So, und der nächste Schritt muss eben derjenige sein, dass man sich für diese Unterstützung in diesen Punkten bedankt, ja, auf der anderen Seite aber dann als Partei schon sehr klarstellt, dass man in anderen Punkten also wirklich diametral anderer Meinung ist oder eben zumindest die Risiken, die mit dem Experiment am heiligsten, ja, am Genom, an dem Mensch, dem Geschöpf Gottes und so weiter, dass man das also mehr als skeptisch sieht oder vielleicht sogar grundsätzlich untersagt sehen möchte. So. Und ob es dann bei der Unterstützung bleibt oder ob man sagen kann, in den Bereichen ja, in den Bereichen nein, das muss man sehen. Ich kenne Musk nicht, ich weiß nicht, wie er reagiert, ich weiß nicht, wie impulsiv er dann am Ende ist und so weiter. Aber eine zu große thematische, programmatische Abhängigkeit von jemandem, der so denkt, wäre aus meiner Sicht nicht nur fatal für eine Rechtspartei, sondern mit ihrer Programmatik nicht zu vereinbaren.
Ich denke auch, dass es hier ja Unterschiede geben muss zwischen einer kurzfristigen Zusammenarbeit. Genau. Ihr Vergleich mit dem Schlag aufs Eis und den Schollen ist mehr wie treffend, das könnte man nicht besser formulieren. Und dann geht es aber um strategische Aussicht, wohin will Elon Musk, wohin will Donald Trump. Donald Trump hat ja am zweiten Tag im Amt sofort wieder ein ganz neuartiges mRNA-Experiment gegen Krebs verbunden mit KI-Entwicklung, also die Horror-Dystopie schlechthin vorgestellt, wo dann auch die entsprechenden Unterstützer aus dem Corona-Widerstand in den USA aus allen Wolken gefallen sind. Elon Musk macht aus seinen Menschenexperimenten kein Geheimnis und die Weiterentwicklung. Aber gerade bei Elon Musk ist es so, dass er sehr oft betont, wie wichtig es sei, dass es unterschiedliche Völker gibt. Das hat er auch bei der Ansprache bei der AfD gesagt. Und dass diese Diversifizierung der Anpassungsleistung, der Kulturleistung für das Überleben der Menschheit wichtig ist. Deswegen glaube ich nicht, dass er in jene Fraktion gehört, die den Transhumanismus implantieren wollen, um die Menschheit abzuschaffen. Das glaube ich bei Elon Musk nicht, aber wir wissen natürlich nicht am Ende des Tages, wo er wirklich hin will. Das muss man genau beobachten. Und wenn es in die Richtung geht und wenn der Nutzen das Risiko nicht mehr übersteigt, dann muss man sich davon lösen und dann muss man auch das natürlich klar benennen. Das ist, glaube ich, überhaupt eine ganz wichtige Erkenntnis in dieser Zeit, dass man immer kritisch bleiben muss, dass man sich immer so breit wie möglich informieren muss und eine eigene Meinung entwickeln muss. Dieses betreute Denken, ich gucke jetzt nur mal jeden Abend die Tagesschau oder ich vertraue nur mit dem einen, der da vorne am Podest steht, ob der jetzt Trump oder Biden oder Scholz heißt, das wird in diesen Jahren jetzt überwunden werden. Man muss eben, wenn man souverän und selbstständig sein muss, zu einer Eigenständigkeit kommen. Und die Leute, die das jetzt nicht kapieren und einseitig den Musk als Messias anhimmeln oder ihn verteufeln, weil er eben auch diese transhumanistischen Projekte, ich glaube, die haben Politik nicht verstanden.
Auf jeden Fall. Und da gibt's die roten Linien, ne? Also die rechte Anthropologie ist die rote Linie. Ne? Wir haben ein Menschenbild und das ist eben keines, das den Menschen überschreitet. Das ist auch keines, das ihm Entwicklungsfähigkeit in jeder Hinsicht zuschreibt. Es gibt Bereiche, in denen die Menschheit sich tatsächlich entwickelt hat, ja, und es gibt Bereiche, in denen ist der Mensch der immer gleiche alte Adam oder der immer gleiche Kain und Abel, ja, und davon dürfen wir keinesfalls auch nur einen Schritt zurückgehen, weil wir sonst eben dem Experiment am Leben, am lebenden Objekt Tür und Tor öffnen. Ja.
Vielleicht letzter Abschlusssatz oder letzte Abschlusszusammenfassung. Die ganze Entwicklung, die wir jetzt erlebt haben, sehen Sie positiv und wo glauben Sie, wird es nach der Wahl hingehen, jetzt nicht für die Partei, sondern für diesen doch sich auch im Aufschwung und in der Bewegung befindlichen metapolitischen Bereich, wo Sie ja sehr stark wirken mit Ihrer Akademie, mit Ihren Medien. Glauben Sie, wird man sich dort auch weiterentwickeln können? Oder ist jetzt alles auf Parteipolitik fokussiert?
Also bis zur Wahl ist alles auf Partei fokussiert, aber das hängt stark mit diesem Bekenntnismut oder dieser Bekenntnislust zusammen, die ja jetzt nicht nur für die Präferenz in Richtung AfD gilt, sondern eben auch, wo sind denn eigentlich die Themen, über die wir nicht wirklich geredet haben in den letzten 30 Jahren oder in denen wir Leute moralpolitisch mundtot gemacht haben, die eigentlich gute Argumente haben. Ja? So, und da hoffe ich mir viel. Also, dass es einfach Initiativen gibt, Projekte, auch interessierte Leute, die schon im Establishment sitzen und die sagen, jetzt wird es mal interessanter, mit denen und denen zu reden und nicht immer nicht immer Talkrunden zu haben, in denen es eigentlich keinen Dissens gibt, ja, oder nur so ein Pseudo-Dissens, sondern jetzt mal auf eine Art und Weise zu sprechen und Leute mit reinzuholen, die Dinge wirklich fundamental anders sehen. Mhm. Und da erhoffe ich mir nach dieser ersten Welle Partei, Politik und Wahl die zweite Welle, also echte metapolitische Befreiung.
Das ist eine gute Aussicht zum Schluss unseres heutigen Gesprächs. Danke vielmals, Herr Kubitschek, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Danke.
Und danke Ihnen fürs Dranbleiben und dass Sie diese metapolitische Wende, diesen Aufschwung alternativer Medien und Aufklärungsarbeit weiter begünstigen. Dafür danke ich Ihnen auch. Wenn Ihnen die Sendung gefallen hat, leiten Sie diese weiter und unterstützen Sie uns eben auch, um in die Handlung zu kommen mit einer freiwilligen Spende. Wir bleiben dran bei Auf 1, gerade die nächsten Wochen. Bis zur Bundestagswahl werden heißt, das verspreche ich Ihnen. Bei Auf 1 sind Sie immer früher informiert. Bis zum nächsten Mal.